Krypto und Steuern ist ein heißes Thema, jetzt gerade auch wo vor wenigen Wochen.
Dann können sie dir von heute auf morgen die Bank, das Bankkonto dicht machen und ja. Das Geld einfrieren. Und das möchte man ja als Trader oder auch als normale Person ja nicht haben.
Ne? Ja, 2027 wird es jetzt das erste Mal sein, dass die Exchanges an die jeweiligen Länder die Informationen weitergeben müssen.
Ganz viel in den Online-Bereich reingegangen, da haben Influencer einen Hype gehabt, da haben Kryptos einen Hype gehabt und da ist sehr viel Geld halt in die digitale Welt reingegangen, sei es NFTs, sei es normale Kryptowerte, Coins, Token.
Krypto ist doch alles kriminell, ist doch alles Betrug. Ich glaube, das können wir schon mal an den Zahlen schon mal sagen, nein.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crypto Nerds Podcast, wieder mit einem weiteren Experten in unserer Interviewreihe. Und ich freue mich total, dass unser heutiger Gast die Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen und uns ja spannende Fragen zu beantworten, die man hoffentlich in anderen Podcasts so nicht bekommt. Denn unser heutiger Gast ist Diplom-Finanzwirt der Finanzverwaltung NRW. Und der ein oder andere geneigte Krypto-Zuhörer wird jetzt sagen, NRW, da war doch was. Ja, das sind doch die mit Bitcoin.de. Ja, sprechen wir vielleicht auch noch später kurz drüber. Er ist Ex-Betriebsprüfer, Krypto- und NFT-Enthusiast, Tech-Tool-Befürworter. Und das predigen wir hier auch schon seit Wochen, Monaten eigentlich immer, dass ihr eure Krypto-Steuer machen sollt und dafür bestenfalls auch Tools verwendet, um euer Leben einfacher zu machen. Und darüber hinaus ist er Ex-Mitglied der digital-kreativen Denkstube, schwierig auszusprechen, des Außenprüfungsreferats der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen. Mensch, jetzt habe ich es aber. Und Experte bei Tax & Bytes. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Herzlich willkommen, lieber Gregor Danielmeier. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, lieber Erik, für die Einladung und danke, dass ich hier in deinem Podcast sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also ich probiere immer auch, sagen wir mal, Gäste mit reinzubringen, die vielleicht jetzt nicht schon in allen Podcasts da draußen 12-mal waren. Und ich glaube, da gehörst du auch mit dazu. Und erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke,
sehr gerne.
Ja, ist immer spannend. Krypto und Steuern ist ein heißes Thema, jetzt gerade auch, wo vor wenigen Wochen DAG 8 ja in Kraft getreten ist. Also 2027 wird es jetzt das erste Mal sein, dass die Exchanges an die jeweiligen Länder die Informationen weitergeben müssen. Ich würde sagen, darüber sprechen wir auch später im Verlauf nochmal, was das für Implikationen hat. Aber ich würde sagen, lass uns erstmal so einsteigen wie mit allen anderen Gästen. Nimm uns doch erstmal mit, was machst du beruflich und ja, wie ist da so die Schnittstelle aus Recht, Steuern, Compliance? Wie bist du so in diesen Bereich gekommen? Nimm uns mal mit auf deine Reise.
Ja, genau. Also wie eben schon gesagt, ich bin in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen dort seit über 30 Jahren und die letzten 15 Jahre im Bereich der Außenprüfung tätig. Und wie du eben schon gesagt hast, kreative Denkstube, da war ich auch drin. Im Außenprüfungsreferat, Betriebsprüfungsreferat. Und dort ist irgendwo halt auch immer mal wieder die Frage, wo liegt das Steuerausfallrisiko? Und ganz klassisch natürlich im bargeldintensiven Bereich, in den Imbissbetrieben, in Restaurants. Aber irgendwann so im Zeitalter der Corona-Pandemie, da konnten diese Betriebe ja gar nicht mehr öffnen. Und da ist ganz viel in den Online-Bereich reingegangen. Da haben Influencer einen Hype gehabt, da haben Kryptos einen Hype gehabt. Und da ist sehr viel Geld halt in die digitale Welt reingegangen. Und das Steuerausfallrisiko hat sich halt auch da rein verlagert. Und deswegen war das einfach irgendwie so ein spannendes Thema, wo ich mir damals sowohl dienstlich, aber auch natürlich im privaten Bereich dann einfach gesagt habe, ey, schau doch mal genauer dorthin, wie sind die technischen Möglichkeiten, wie geht die Technik, welche Verdienstmöglichkeiten gibt es in dem Bereich und was kann man eigentlich dafür tun, dass Steuern vielleicht doch zutreffend erklärt werden oder welche Fallstricke gibt es, dass Steuern gar nicht richtig erklärt werden können. Ne? Das haben wir ja auch immer teilweise, dass man als Steuerpflichtiger vielleicht doch alles richtig machen will, aber die Technik zu kompliziert ist. Oder wie du gerade gesagt hast, dass die Tools gar nicht genutzt werden oder dass die Tools gar nicht so gut sind, dass man damit arbeiten kann. Ne? Und das sind so die großen Herausforderungen, die wir einfach tagtäglich haben. Und deswegen auch DAG 8, glaube ich, als gute Möglichkeit, da einfach auch ein bisschen mehr, vom Grunde her ein bisschen mehr Grundstock reinzubringen, der nachvollziehbar ist.
Ja, es ist ja auch nicht ganz unkomplex, Krypto und Steuern. Also immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche und auch teilweise Leute, die aus der Szene kommen. Ja, ich habe vor kurzem jetzt gerade ein Telefonat geführt, als ich eben noch unterwegs war, kurz vor unserer Aufnahme. Und da hat mir auch jemand gesagt, der auch schon länger in dem Bereich unterwegs ist, sitzt jetzt an seiner Steuererklärung für das letzte Jahr und sagt, Mensch, das Tool XY, ich habe das jetzt alles eingegeben, habe alles geprüft, jetzt sind hier wieder irgendwelche Airdrops mit drinne, die mir angezeigt werden und so. Ja, also er war kurz vorm Verzweifeln und hat gesagt, ich fahre gleich dahin und muss mit denen sprechen. Ja, also er war kurz vorm Verzweifeln. Und jetzt stelle ich mir vor, jemand, der nicht so vielleicht tech-affin ist, und aber in Krypto investiert ist, der ist natürlich erschlagen. Ja, und deswegen ist es natürlich, klar, die Tools werden immer einfacher und immer einfacher zu nutzen. Aber es gibt ja auch so Sachen, vielleicht Börsen gibt es nicht mehr. Börsen sind vom Betrieb gegangen, ja, du hast Daten nicht gesichert. Also es gibt ja ganz viele Fallstricke, wo man letzten Endes sagen würde, ja gut, ich sichere halt jetzt nicht jede Woche meine Daten ab, ja. Wie kann ich mich vor solchen Sachen schützen? Aber vielleicht stecken wir das nochmal ein Stück zurück und verstehen erstmal so ein bisschen Werdegang, Haken dran, okay. Mhm. Sehr, sehr lange schon in der Finanzverwaltung unterwegs, da alle möglichen Couleure von, ja, Steuer, sagen wir mal, wie sagt man, nicht Hinterziehung, na doch wahrscheinlich auch Hinterziehung gesehen.
Hinterziehung, Gestaltung, Vermeidung, alles genau. In dem Zusammenhang.
Und wie war aber so dein erster Berührungspunkt privat mit Krypto oder war das dann auch dienstlich tatsächlich, dass du in den Bereich stärker reingekommen bist?
Privat auf jeden Fall und das war ganz klassisch. Mein Sohn hat irgendein YouTube-Video gesehen, wo dann ein Influencer aus Deutschland war, der dann ein Bored Ape Yacht Club NFT hatte und da ein bisschen was zu erzählt hat. Und da stellte mein Sohn, schöne Grüße gehen übrigens raus hier an dieser Stelle, stellte dann die Frage, du Papa, was ist eigentlich eine NFT? Und warum sind die so werthaltig? Und warum will die jeder haben? Und warum ist das total angesagt? Ne, das war so um die 2022er Jahre. Vorher hatte ich schon mal ein bisschen mit der Blockchain-Technologie zu tun gehabt. Aber dann halt erstmal aufmerksam geworden auf NFTs. Und da musste natürlich deinem Sohnemann dann natürlich auch verständlich erklären, was dahinter steckt. Und welche Gefahren da sind, halt auch selbst haben wir dann experimentiert. Wir haben uns dann selber halt dann an der Börse registriert, eine Wallet-Software-Wallet benutzt und dann erste Transaktion getätigt, NFTs gemintet. Und dadurch bekommst du natürlich auch Sicherheit. Und heutzutage ist natürlich Taschengeldzahlung nur noch in Satoshis, ne? Also Bargeld oder sowas, geht gar nicht.
Okay, wirklich, ja, ist das so?
Ja, ist so, ja.
Ja, spannend, ja, cool.
Ja, wenn du das regelmäßig machst.
Schon weit voraus.
Ja, genau. Ist jetzt 15 und
Ja, cool. Ja, ich mache auch für meinen Sohn einen Sparplan, seitdem er geboren ist. Das hat sich auch schon gut entwickelt, aber auch klassisch, ja. Also klassische ETFs etc. Aber ist ja cool, wenn er das auch schon sich damit selbst praktisch auseinandersetzt, weil er es sozusagen als Taschengeld bekommt. Mega, cool.
Ja.
Was war so der Punkt, wo du dann auch festgestellt hast in deiner Arbeit? Ich meine, ihr hattet ja auch in NRW schon ein paar Fälle. Jetzt vor kurzem habt ihr den Krypto-Mixer .io auch offline genommen, da auch Gelder beschlagnahmt. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz dein Beritt, aber es ist doch schon sehr auffällig von außen, gerade auch in der Berichterstattung, dass in NRW sehr, sehr viel passiert. Also wann war so für dich der Punkt, wo du festgestellt hast, okay, jetzt wird's eigentlich richtig ernst, Krypto ist jetzt nicht mehr nur so eine Nische, sondern es wird wirklich relevanter Teil, den ihr auch aus eurer Sicht sozusagen nicht mehr wegdrücken könnt.
Also ich würde schon sagen, dass es so 2021, 2022 war dann auch, dass dann in ersten Betriebsprüfungen dann halt mal irgendwie Aufwendungen für eine Hardware-Wallet waren oder dass irgendwelche Gelder auf Kontoauszügen auf irgendeine Börse gegangen sind, auf irgendeine Exchange, wo man dann die Vermutung hatte, da hat jemand irgendwie ein bisschen getradet. Und das waren so die Anfänge, was natürlich dann ganz stark im Fokus ist. Es gab mal irgendwann auch vom Bundesrechnungshof so eine Mitteilung, dass Influencer-E-Commerce-Bereiche, dass die nicht ausreichend geprüft werden vielleicht oder dass dann ein hohes Steuerausfallrisiko besteht. Und dann hat man sich damit befasst, so, was machen denn die Influencer eigentlich, ne? Machen die nur ihre Postings auf Instagram oder auf TikTok? Und was machen die für Postings? Und da hat man dann halt auch festgestellt, dass viele dann doch auch in Kryptowerte investieren, eigene NFTs herausgeben. Und dadurch, wenn du dann halt einen Influencer prüfst, der was mit Kryptos macht und was mit NFTs macht, bist ganz häufig halt gar nicht mehr im Bereich, dass sie im Privatvermögen dann diese Werte vielleicht halten, sondern dass es dann ja vielleicht doch auch Gewerbebetrieb ist. Und dadurch dann halt auch Thema in der Betriebsprüfung natürlich.
Okay, das heißt, weil es dann in Richtung gewerblicher Handel geht oder weil sie auch quasi in einer GmbH handeln oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, manchmal ist es dann halt ganz klassisch, dass es in der GmbH gehandelt wird und dann bist du eigentlich automatisch dann in Einkünften aus Gewerbebetrieb. Aber es ist halt auch ganz häufig, dass ein Influencer, der irgendwie im Gaming-Bereich tätig ist, dass er dann irgendwie vielleicht auch einen Airdrop hatte. Das war bei den Bored Apes war das ja so, dass du dann diesen Sewer Pass kriegtest oder dir den Claim konntest. Und dann konntest du ja deine Punkte dann auf dem NFT speichern. Und derjenige Influencer, der dann, oder derjenige, der am meisten gespielt hat, die meisten Punkte hat, der hat dann irgendwie so einen goldenen Schlüssel-NFT bekommen. Und dieser goldene Schlüssel-NFT, der wurde dann wiederum gehandelt auf OpenSea natürlich für, keine Ahnung, für 1 Million Euro ist der, glaube ich, weggegangen umgerechnet. Und da bist du dann natürlich dann halt nicht mehr so irgendwo im Bereich von Kryptowerten 22, 23er Einkünfte, Privatvermögen, sondern da bist du dann eher in einem klassischen Einkünfte aus Gewerbebetrieb, wenn es dann ein Influencer aus Deutschland war.
Ja.
Und da musst du natürlich dann auch verstehen, was steckt da an Technik hinter, wie funktioniert das, ja, das Ganze drumherum natürlich, ne? Und das haben wir dann halt damals gesagt, okay, dann gucken wir uns das auch mal ein bisschen tiefer an und packen das in die Schulung rein und damit dann die prüfende Person natürlich dann auch sich auskennen damit, wenn das dann halt im Rahmen von der Betriebsprüfung dann aufkommt, ne?
Ja, aber würdest du tatsächlich sagen, ich meine, Unwissen schützt ja nicht vor Strafe, das wissen wir ja inzwischen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dir den einen oder anderen Influencer da draußen anschaust, die sind meistens über andere Dinge gewachsen und nicht, weil sie große Finanzkompetenz haben oder weil sie große Steuerkompetenz haben. Ja, will da niemandem zu nahe treten, aber meistens ist das ja so. Ja, und dass die dann aber drauf kommen könnten, dass solche Aktivitäten, die sie einfach in ihrem Daily Life machen, sie zocken, sie kriegen dafür was ein bisschen für, ja, und irgendwann wird's halt ein bisschen mehr. Kannst du das auch so ein bisschen nachvollziehen, dass der eine oder andere das vielleicht einfach aus Unwissenheit nicht so richtig auf dem Schirm hatte und wie können die dann damit umgehen? Also wie ist
ganz
das so?
Klar. Ja. Ganz klar, dass da Unwissenheit ist und die sind ja auch experimentierfreudig und das ist ja auch gut so.
Ja.
Die Monetarisierungsmöglichkeiten, die ändern sich ja alle paar Wochen. Ne? Dann hast du auf der Plattform kannst du was verdienen und hier was verdienen und das lebt ja auch einfach davon, dass du neue Ideen hast, Dinge ausprobierst als Influencer, egal in welchen Bereichen. Dass da natürlich aber auch irgendwo steuerliche Pflichten mit einhergehen oder sowas, das wird dann halt leider häufig vergessen oder interessiert die gar nicht. Also wenn man liest Pressemitteilungen von dem LBF Nordrhein-Westfalen aus dem Sommer 2025, wo gesagt wird, dass da Steuerpflichtige hohe sechsstellige Einnahmen haben, aber keine Steuernummer haben. Da ist das schon dreist, glaube ich.
Ja.
Da ist schon krass und da weiß ich nicht, ob man da sagt, so, ja gut, ich kriege so viel Kohle, ich denke gar nicht dran oder ich weiß gar nicht, ob ich Steuern zahlen muss. Ich glaube,
ja.
das sieht da nicht. Vielleicht beim Kidfluencer, also wenn jetzt irgendwie einen 14-, 15-Jährigen hast, der vielleicht noch gar nicht so dieses wirtschaftliche Verständnis hat, dass man Steuern zahlen muss oder in welchem Umfang das Ganze. Ne? Da kann man es vielleicht noch nachvollziehen, aber nicht bei denen, die da als Pros da tätig sind, zocken oder sonst irgendwelche Sachen machen, ne? Und da kannst du halt auch nur sagen, so, du hast ja eben schon angesprochen, Bitcoin.de oder anderes Kontrollmaterial, was da vorhanden ist. Diese Leute sollten halt einfach ganz klassisch die Hose runterlassen und Selbstanzeige abgeben und dann wirklich alles erklären, was sie haben. Ne?
Ja, also verstehe ich genau, gerade die frisch anfangen und dann noch neu dabei sind, die meisten verdienen ja dann in der Regel auch nicht direkt im ersten Jahr 1 Million und tasten sich da langsam ran, aber ich finde es, auf der einen Seite wird es immer so schnell gesagt, die Influencer verdienen so viel und die wollen keine Steuern zahlen oder haben davon keine Ahnung. Klar schützt das nicht vor Strafe, aber ich glaube schon, der eine oder andere hat da echt gar keinen Plan von und deswegen ist es dann auch schwierig, da zu sagen, okay, das ist jetzt mit böser Absicht gewesen. Ne? Aber klar, man muss da reinwachsen, weil gerade wenn ich mir vorstelle, ich mit 19 Jahren kriege jetzt hier irgendwie Kohle, dann denke ich, ja, okay, Bankausbildung gemacht, ja, irgendwas muss mit Steuern bestimmt irgendwann mal kommen. Aber dass ich mich da direkt mit auseinandersetze, ist wahrscheinlich nicht der Fall. So, also, ne?
als andere.
Ich habe gesagt, er hätte es mich vielleicht auch erwischen können damals, ne? Also ja. das ist dann so, ja. Aber was würdest du sagen, was fasziniert sich da am meisten dran? Ist es so das ganze technische Thema hinter Blockchain oder so das Verhalten der Menschen oder so diese ganze regulatorische Dynamik? Was ist so das, was wo du am meisten interessiert bist?
Ich finde die Technik dahinter natürlich super spannend, die Blockchain-Technologie an sich, was man damit machen kann. Und es ist ja auch ein großer Nutzen in ganz vielen Arbeitsbereichen, ne? So mit Medikamenten, eine Kühlkette nachhalten auf der Blockchain oder Lieferketten oder sonst irgendwie Transaktionen nachhalten. Also ist schon ein großer Benefit. Da ist also dieser Kryptowert dahinter eigentlich nur so ein Abfallprodukt von dem Eigentlichen. Das ist toll, aber natürlich auch, wie die Menschen reagieren. Ne? So dieses FOMO, Fear oder Angst, dass man irgendwas verpasst und dann springt man rein in das Projekt und haut da das Geld rein. Obwohl, wenn man einfach mal überlegen würde, ja, nee, ist vielleicht jetzt wirklich nicht so ertragreich oder der Run ist da raus. Hast du das beste Beispiel jetzt gerade? Nike hat doch diesen einen NFT auch gehabt, wo du Turnschuhe kriegen konntest.
Ja.
Das haben die jetzt ja verkauft. Das Projekt ist tot seit 2 Jahren oder seit einem Jahr und jetzt gehen auf einmal die Kurse für die NFTs wieder hoch seit 1-2 Tagen. Ne? Da sage ich auch, man weiß gar nicht, wer überhaupt die Marke jetzt gekauft hat und was sie damit machen, aber auf jeden Fall sagen die Leute wieder, ja toll, da passiert was, da müssen wir sofort die NFTs kaufen. Ja, genau, ne? Ja,
also. Okay. Ja, das ist ja, ich meine, so diese Urangst, die ist, glaube ich, schon immer da, egal wo es um Geld geht, so ich könnte bei was nicht dabei sein. Das ist ja auch das größte Risiko, dass man blind in irgendwas dumm reinspringt. Also ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde auch so die technische Möglichkeit, ja einfach sicher, nachhaltig das Datentracking auch zu machen. Ne? Also es gibt ja ganz viele logistische Cases, die man darüber abbilden kann. Bin ich bei dir? Kaufe ich so? Was würdest du sagen, also wir sprechen ja sehr viel so über DAG 8 in letzter Zeit durch Steuern, aber ich glaube so das ganze Thema Geldwäschegesetz, also GWG, ist was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Was würdest du sagen, wie kannst du das GWG einmal kurz vielleicht für die Hörer beschreiben und warum betrifft das eigentlich jeden, der Krypto nutzt da draußen?
Ja genau, also das Geldwäschegesetz ist ja eigentlich dafür da, um illegal auf dem Markt strömendes Geld, dass man das transparent nachvollziehbar macht, beziehungsweise dass es nicht dafür genutzt wird, um Terrorismus zu finanzieren. Das ist der grundlegende Gedanke dahinter. Gilt ja nicht nur für Kryptowerte, sondern ja auch für Bargeld. Wenn du irgendwo über 10.000 Euro dir jetzt eine Uhr kaufst, dann müsste der Uhrenverkäufer müsste dann ja auch letztendlich eine Kopie von deinem Personalausweis machen und noch ein paar Sachen zu deiner Person nachhalten. Das kennen wir ja schon klassisch aus Geschäftsvorfällen oder du darfst mittlerweile ja keine Immobilie mehr bar bezahlen in Deutschland. Und das Ganze hat man dann irgendwann auch angepasst für Kryptowährung, dass wenn du jetzt irgendwo Kryptowerte eintauscht oder dir beschaffst über 1.000 Euro, müsste dann eigentlich dann auch die Bank oder die Exchange, die Börse, müsste dann halt auch dieses Know Your Customer KYC-Verfahren durchlaufen lassen, vielleicht auch eine Mittelherkunft nachfragen, ne? Deine Hausbank beispielsweise, wenn die sieht, so hier der Daniel Meyer, der kriegt da andauernd irgendwie Gelder aus dem Ausland, Tausender Euro oder ein paar hundert Euro, dann müssten die sich eigentlich auch mal fragen, so was macht der denn da überhaupt? Ja. Ne? Und einfach so ein bisschen Monitoring machen, ein bisschen einfach über den Tellerrand hinausgucken. Und das gilt halt schon seit einiger Zeit bei Kryptowerten und deswegen ist eigentlich jeder betroffen, der mit Kryptowerten handelt, sei es mit NFTs, sei es mit normalen Token oder mit Coins, sollte sich da auf jeden Fall Gedanken mitmachen, weil wenn so eine Bank mal einen Verdacht hat, dass du da vielleicht irgendwie illegales Geld bekommst oder irgendwelche Gelder hin und her schiebst, dann können sie dir von heute auf morgen die Bank, das Bankkonto dicht machen und das Geld einfrieren. Und das möchte man ja als Trader oder auch als Normalperson ja nicht haben. Ne?
Ja, aber das ist tatsächlich in den letzten Jahren, ich meine, jetzt wird das ein bisschen besser, aber in den letzten Jahren, gerade als das noch sehr, sehr frisch war, auch sehr oft passiert, muss man sagen. Also es gab ja dann auch Banken, die sich in Deutschland tatsächlich auch auf Kryptoanleger spezialisiert haben. Wenn man sich sowas anschaut wie eine Volksbank Mittweida, die kaum ein Mensch kennt, der sich entweder aus der Region kommt oder sich spezifisch mit Krypto auseinandersetzt. Die hatte ja keiner so wirklich, hätte keiner so wirklich auf dem Schirm. Aber die haben natürlich sich Kryptokunden anders angeschaut, hatten mehr Know-how dort sitzen und konnten dann halt mit Gewissen sagen, okay, den Kunden nehme ich, ja, und den Kunden nehme ich nicht. Und andere Banken haben halt das Know-how selbst nicht und kannten sich nicht mit aus. Und dann war ja auch noch das Framing, ja, Krypto ist ja nur für Kriminelle und Geldwäscher. Um das so ein Stück weit mal aufzulösen oder darüber zu sprechen, was würdest du sagen, warum ist Krypto aus Geldwäsche-Sicht besonders spannend? Also was macht es attraktiv so für den Missbrauch? Aber was macht es wiederum auch gut analysierbar für euch auch aus behördlicher Sicht?
Du kommst natürlich sehr schnell an Kryptowerte dran. Ne? Du brauchst keine Bank, du brauchst keine Börse, die dazwischen geschaltet ist. Wir beide könnten uns jetzt von unserem Wallet hin und her einfach ein Bitcoin schicken oder ein NFT schicken, ohne dass es jemand mitbekommt. Und das ist natürlich sehr schnell und auch sehr nicht nachvollziehbar, wenn du einfach so eine Transaktion auf der Blockchain dann ausführst. Das ist halt einfacher. Früher musstest du mit einem schweren Geldkoffer durch die Gegend fahren, wurdest vielleicht an der Grenze festgehalten oder hast Angst, dass dir einer diesen Geldkoffer klaut. Und in Sekundenschnelle kann ich dir mit einer Blockerstellung kann ich dir dann halt einen Bitcoin schenken. Das ist viel einfacher geworden, viel gefälliger. Ne? Du brauchst halt weniger Risiko auch dabei haben, dass du dann damit entdeckt wirst. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich nachvollziehbar, denn wenn ich weiß, dass deine pseudonymisierte Wallet-ID dir gehört, Erik, dann kann ich ja schon auch dann über die öffentliche Einsehbarkeit von der Wallet, über den Blockchain Explorer beispielsweise, kann ich dann ja nachvollziehen, wann du welche Werte bekommen hast, wo die hingegangen sind. Du kannst die Token analysieren, es ist ein der und der Token, es ist der und der Token, von wo bis wo ist es gegangen. Das alles kannst du ja sehr gut machen. Das kannst du über den Blockchain Explorer machen. Oder aber, wie es die Verfolgungsbehörden dann häufig machen, dass sie spezielle Forensik-Software haben, um das dann nachvollziehen zu können. Ja, dann kannst du dann die Geldströme visualisieren. Du kannst die Wallet, das kannst du einigermaßen auch verorten durch die IP-Adressen, die da verwendet werden und. Also du hast schon sehr viele Möglichkeiten, das nachzuvollziehen. Und was ich beispielsweise bei der Ethereum-Blockchain toll finde, du hast ja diese ENS-Domains, hast ja. Du kannst dir quasi ein Nickname, wie es die Influencer ganz gerne nutzen, nehmen und die dann mit deiner Wallet-ID verknüpfen und hast dann so halt eine Erkennbarkeit drin. Das macht hier Mario Götze als beispielsweise gemacht, der Fußballer. Wenn man guckt, mariogotze.eth in Ethereum Blockchain Explorer reingibst, dann kannst du ja sehen, was er für Transaktionen gemacht hat beispielsweise. Und das machen ja ganz viele Influencer, weil die eigentlich dann ja in der Öffentlichkeit stehen und die das toll finden, wenn die Leute dann auf deren Wallets gucken. Ja. Und darüber kannst du halt auch vieles nachvollziehen. Natürlich jetzt jemand, der irgendwie vielleicht im Dark etwas machen will oder der da Terrorismusfinanzierung mitmachen möchte, der wird wahrscheinlich nicht so eine ENS-Domain nehmen, aber auch das ist halt irgendwo nachvollziehbar. Natürlich ist immer die Frage, wie greifbar kriege ich dann die Person? Ist die Person dann jetzt hier in Deutschland, ist sie in Europa oder ist sie irgendwo in Brasilien? Und dann wird es natürlich schwieriger, an die einzelne Person heranzukommen. Aber letztendlich, was man früher mal gesagt hat, so Blockchain-Transaktionen sind anonym, kommt man nicht dran. Das ist ein Märchen, meines Erachtens.
Genau. Also ich meine, aus meiner Zeit bei Chainalysis, aus meiner Vergangenheit, habe ich sehr viel Einblicke bekommen dürfen, mit sehr viel intelligenteren Menschen als mir zusammenarbeiten dürfen, die wirklich bei Behörden gearbeitet haben, bei internationalen Verfolgungsbehörden. Und da hat man schon spannende Einblicke bekommen. Und ich glaube, das ganze Thema anonym, ich hoffe, dass es inzwischen einfach mal aus dem Raum geschafft ist. Das ist pseudonym, es ist nachvollziehbar bis zu dem Punkt, wo ihr einen Off-Ramp macht. Und spätestens dann ist irgendwo ein KYC dahinter. Und dann hat man den Connection Point. Also wie würdest du aber grundsätzlich sagen, also es wird ja auch von außen immer so ein bisschen belächelt, ja, die Behörden, die sind ja alle langsam und die kennen sich ja alle gar nicht aus. Das ist ja auch immer so ein weit verbreitetes Argument. Ich meine, du bist jetzt das Gegenbeispiel schon dafür, ja. Das werden die Leute hier jetzt dann so mitbekommen an der Stelle in dem Podcast. Aber wie sieht das so generell aus? Ja, also wie du bist Tech-Tool-Befürworter, ja, da wird, glaube ich, auch ganz viel passieren. Jetzt Richtung DAC 8 geschaut, was ist da aus deiner Sicht ab 2027 für Behörden möglich, was auch nicht? Wie schätzt du das so ein?
Also du kriegst ja ab 2027 kriegst du die Daten, die in 2026 erzeugt werden. Also alles das, was ich von Fiat in Krypto umtausche oder von Krypto in Fiat umtausche, sei es NFTs, sei es normale Kryptowerte, Coins, Token, die über eine Plattform, Exchange, Börse laufen, das wirst du mitgeteilt bekommen. Und da kriegst du natürlich einen riesengroßen Datenschatz. Halt auch das, wenn ich jetzt Kryptowährung nehme und dafür Ware oder Dienstleistungen in Anspruch nehme. Auch das wird mitgeteilt werden. Und die Kunst oder das Tolle daran, je nachdem, auf welchen Blickwinkel man da guckt, du hast halt dann nicht die pseudonymisierte Wallet-ID, sondern du hast nämlich auch den Klarnamen. Du hast eine Steuernummer, du hast eine Wirtschafts-ID, eine Straßenadresse, all solche Sachen hast du dahinter. Ne? Und du darfst in dem Game als Trader oder als Nutzer darfst du halt nur noch mitspielen, wenn du dann halt auch wirklich dann so dieses KYC-Verfahren bei den einzelnen Anbietern gemacht hast. Nur dann darfst du in diesem Game noch mitspielen, dann kriegst du da also eine Versorgung. Ich denke mal, dass 80% der Nutzer des Internets oder bei Kryptowerten darüber abgebildet werden in Deutschland und Europa. Natürlich die 20%, die Transaktionen, so wie ich das eben gesagt habe, und so, wenn wir jetzt die Transaktionen unter uns beiden machen würden. Das wird natürlich nicht davon betroffen sein, aber das wird dann die Kunst sein, das dann hinterher noch herauszufinden. Aber alle anderen sind halt die Daten da vorhanden und du kannst dann halt darüber dann natürlich einen guten Datenabgleich machen, sei es mit KI-Unterstützung, sei es mit anderer Software, wo du dann halt automatisiert sehr, sehr stark in den Datenausgleich gehen kannst. Wir hatten jetzt ja auch schon das Plattformsteuertransparenzgesetz, wo ja die ganzen Marketplace-Betreiber im Bereich E-Commerce, ja. Kleinanzeigen, Amazon, eBay, Airbnb, die Transaktionen, die Dienstleistungen und die Warenverkäufe, die dort vonstatten gehen, die werden ja auch schon alle nachgehalten und werden dann ja auch über das Bundeszentralamt für Steuern an die einzelnen Finanzämter weitergeleitet. Ne? Und dann ist dann halt dein Datenschatz in der Finanzverwaltung wird immer größer. Dann hast du den ganzen Bereich E-Commerce, dann hast du den ganzen Bereich Krypto. Dann kommen wir noch in die E-Rechnungspflicht, die wir ja ab 2025 bis 2028 umgesetzt haben für den B2B-Bereich. Da wirst du E-Rechnungsdaten dann auch nochmal in Realtime bekommen als Finanzverwaltung und dann kannst du schon sehr, sehr viele Daten dann ab 2028, 2030, je nachdem wann es dann kommt, automatisiert abgleichen, sodass du immer mehr zu einem automatisierten Prüfverfahren kommst.
Na, das macht es natürlich dann möglich, mit einem gleichen Personen- oder Personalanzahl natürlich viel, viel mehr Fälle durchzusetzen. Ne? Also das ist dann natürlich genau das Thema, weil ich glaube auch, ihr habt ja auch sicherlich das gleiche Problem wie die Wirtschaft. Thema Nachwuchs könnte ich mir vorstellen und Fachkräfte da zu finden, ist sicherlich auch nicht einfach. Aber natürlich, klar, mit Hilfe von Automatisierung, mit gerade jetzt auch AI, ist ja dann Durchsatz von großen Mengen auch durchaus möglich. Ja, so, also.
Definitiv, ja.
Genau. Was würdest du denn sagen generell, wie kriminell, wie ja teilweise das Framing da draußen medial immer noch wieder ist, wie kriminell ist denn Krypto aus deiner Sicht? Also wird Krypto mehr benutzt in den letzten Jahren als quasi Fiat-Geld oder wie siehst du das so? Ich meine, ich kenne die Statistiken, die sprechen eine ganz klare Sprache, aber wie nimmst du es so aus deiner Realität wahr?
Boah, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube zunehmend, dass im Kryptobereich Manipulation stattfindet. Du kriegst ja mittlerweile sogar auch schon Bitcoin-Automaten. Eigentlich musst du ja eine Zulassung haben bei der BaFin. Aber es gibt auch Bitcoin-Automaten, die stehen in Kiosken, die sind nicht zugelassen. Und dann steckt vielleicht der Kioskbetreiber abends sein Schwarzgeld, was er dann aus dem Kiosk hat, dann einfach dann in seinen Bitcoin-Automaten und lässt sich das dann per Paper-Wallet oder sonst irgendwas dann wieder gutschreien, ne? Weil es halt einfach viel, viel gefälliger ist. Ja. Ich sehe halt den großen Vorteil in Kryptowährung, dass wenn du damit manipulierst, du kannst es ja einfach mit dir nehmen. Ne? Wer will an der Grenze, wenn du jetzt mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegst, aussteigst, wer kontrolliert denn deine Wallet, die du dabei hast oder ob du eine Wallet dabei hast? Das macht ja kein Mensch. Ne? Also deinen Schmuck gucken sie nach oder dein Bargeld gucken sie nach. Ja. Aber ob du jetzt da 2, 3 Bitcoin bei dir in der Wallet dabei hast,
ja. Die Leute wissen ja teilweise noch nicht mal, was ein Wallet ist. Ich meine, gerade so das ganze Thema Kriminalistik, da werden auch natürlich die Kollegen in den Behörden immer weiter und besser geschult. Also ich glaube, auch da ist die Awareness jetzt schon viel, viel stärker da als vor 3 Jahren. Natürlich ist auch immer die Frage, wer erkennt denn überhaupt, was ist ein Kryptobezug? Ja, was könnte man da nochmal prüfen? Was ist überhaupt ein Paper Wallet? Ja, also das ist ja nochmal, ich kann ja irgendwo zwischen die Unterlagen, ist dann irgendwie zwischen dem Papierwust, den man so dabei hat, irgendwas dabei.
Das ist natürlich oder Brotspapier.
Genau, richtig, ja. Oder es gibt zum Beispiel auch, hatte ich auch schon mal gesehen, in 1-2 Fällen, wo Leute in den Gameboy einfach quasi ein Wallet integriert haben. Ja, so.
Ja.
Na, die Kreativität ist natürlich dann da immer hoch, aber ich sag mal, wenn wir es jetzt auf Zahlen runterbrechen, sind wir ja in einem, sagen wir mal, 0,x Prozentbereich der Kryptotransaktionen weltweit, die da tatsächlich mit einem kriminellen Kontext genutzt werden. Also so dieses Krypto ist doch alles kriminell, ist doch alles Betrug. Ich glaube, das können wir schon mal an den Zahlen schon mal sagen. Nein, aber dass natürlich Kryptobetrug genauso wie Online-Betrug und E-Commerce-Betrug immer weiter wachsen werden, nominell, ist glaube ich schon klar. Ja, und ich glaube, das ist auch so das Thema. Ja, und da bin ich auch immer noch ein heißer Verfechter von den ganzen tollen Coaches, die es da draußen gibt für irgendwelche Trading-Sachen. Da gibt's sicherlich ein paar gute, aber da gibt's viel Schrott. Und bitte denkt da 2-3 Mal nach, bevor ihr da irgendwas in die Richtung macht. Ich habe mir da auch jetzt vor kurzem jemanden angeschaut. Ich nenne jetzt keinen Namen, um da nicht rechtlich belangt werden zu können mit irgendwelchen Unterlassungsklagen. Aber da waren 30, 40 Geschädigte dabei aus Deutschland, die 10, 15.000 Euro in solche Systeme investiert haben und halt wirklich auf die Nase gefallen sind. Ja, also deswegen denkt immer 2 Mal drüber nach, wenn etwas zu gut ist, ist es meistens nicht realistisch oder real. Ja, genau.
Das stimmt. Also das ist natürlich auch ein großer Punkt, den man natürlich auch im Fokus haben muss. Nicht nur diejenigen, die die einzelne Transaktion benutzen, um vielleicht irgendwie Schwarzgeld hin und her zu schieben, sondern wirklich auch die Leute, die mit ja vielleicht mit dem Unwissen anderer Menschen oder mit dem möglichen Profit anderer Menschen dann wirklich auch Geld machen und denen dann einfach nichts Vernünftiges verkaufen, sondern denen einfach so diese ganzen Coaches. Ich weiß, welchen Bereich du da so ansprichst, ist natürlich eine riesige Gefahr. Ich zahle dann ein paar tausend Euro, um dann vielleicht ein bisschen Input zu bekommen. Aber der Input, den ich bekomme, ist nicht das Geld wert, was ich dann da reinstecke. Ne? Ja. Und natürlich ist es wichtig, wenn du im Bereich von Kryptowerten unterwegs bist, dass du dich auskennst, dass du Erfahrung sammelst, aber nicht idealerweise mit irgendwelchen Akademien, wo du ein paar tausend Euro Geld reinschiebst. Es mag gute geben, wie du gesagt hast, die wirklich werthaltig sind und die einem auch auf die Sprünge helfen. Aber
die wenigsten.
Ich glaube, die wenigsten sind es. Ne?
Genau. Ja. Und du hattest eben nochmal das Thema Verdachtsmeldung angesprochen, wenn so eine Verdachtsmeldung eingeht. Was ist denn überhaupt so eine Verdachtsmeldung und was passiert so grob danach? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, als wenn wir beide jetzt irgendwie Geschäfte machen würden und du würdest mir jetzt irgendwas rüber transferieren, wo ich sagen würde, nee, das, was der Erik da gemacht hat, das ist jetzt aber irgendwie, kommt mir ein bisschen spanisch vor, da müsste ich eine Verdachtsmeldung an die Finanzaufsicht machen, FIU, zentrale Finanztransaktionsstelle, beim Zoll mit angesiedelt und da gibt's so ein Portal, da kann man dann online dann die Angaben eingeben und die haben...
Wollen die Fragpersonen auch, um da nochmal nachzufragen oder wer macht solche Meldungen?
Normalerweise müsste man es auch als Privatperson machen, weil gerade so im Bereich von Kryptowerten, finde ich, wenn du da über 1.000 Euro irgendwie was machst und du hast da irgendwie Bauchschmerzen dabei, dann finde ich, müsstest du es auch machen. Wir müssen es jetzt aber nachlesen, also da bin ich jetzt nicht ganz genau so sicher, dass es nur für Unternehmen gilt oder nur für Banken oder sowas, aber auf jeden Fall für Banken und für Plattformen oder sowas gilt es auf jeden Fall. Immobilienmakler, sonstiges, wenn da irgendwie was ist, die müssen dann halt dieses Portal bedienen und müssten dann quasi auch die Transaktionen oder die Geschäftsbeziehungen, die wir beiden hätten, müsste man auf Eis legen. Ich dürfte es dir natürlich nicht sagen, dass ich da einen Verdacht habe. Und dann würden die dann halt entsprechend ermitteln in alle Richtungen, die einzelnen Behörden einschalten. Relativ spannend kann man auch mal ganz gut auf der Homepage, wenn man dann FIU googelt, kann man das auch mal nachlesen, wie da die Abläufe sind.
Mhm. Also FIU ist Financial Intelligence Unit. Ich glaube, die ist ja auch noch relativ neu gegründet. Ich glaube, die gibt es erst 2-3 Jahre oder so. Habe ich das richtig im Kopf oder schon länger?
So lange noch nicht genau. Also, ne?
Genau, muss passen, also, ne? Relativ frisch noch. Ich kann mich jetzt um ein Jahr irren, aber noch relativ frisch. Und so das ganze Thema Verdachtsmeldung oder auch zum Beispiel, wenn du Geld erhältst von einer Kryptobörse, sagen wir mal, du hast 1.000 Euro auf eine Kryptobörse eingezahlt und du bist einer der wenigen Glücklichen, die das vielleicht verzehnfacht, verhundertfacht haben, ja, und da kommen dann 100.000 oder 10.000 Euro zurück, dann macht es natürlich Sinn, und das haben wir auch schon mehrfach im Podcast besprochen, dass ihr sowas vorher bei der Bank ankündigt und dass ihr auf einen Nachweis bringen könnt, was habt ihr da gemacht, was ist da passiert, und dass ihr einfach den Kontakt zur Bank sucht, weil sonst ist es natürlich schon most likely und sehr wahrscheinlich, dass die Bank sagt, hey, Erik, Gregor, schön, dass jetzt hier mal 100.000 kommen, toll für dich, aber wir sperren dir erstmal das Konto, wir wollen erstmal sicher gehen, was ist das überhaupt, und dann hast du natürlich einen Riesenaufwand und somit auch immer, wenn sowas sein sollte, größere Transaktionen, bitte einmal vorher anmelden bei der Bank, da kommt was, ja, das kommt von da und da, weil es gehört halt wahrscheinlich nicht zu deinen normalen Transaktionen. Klar, wenn du jetzt Millionen von A nach B jeden Tag schiebst, dann ist das vielleicht normal, aber für den Otto-Normalverbraucher, wenn da mal was Größeres kommt, kümmert euch darum, dass die Bank halt einfach Bescheid weiß. Ne? Also da bin ich auch immer ein Freund von eher proaktiv handeln in die Richtung, als warten, es kommt an und dann ist das Konto gesperrt. Ja? Also das bringt keiner was.
Genau. Definitiv.
Ja. Du hast eben schon mal gesagt, so das ganze Thema Influencer und Coaches, das ist ein Thema, was sich die Finanzämter genauer anschauen. Also welche Gruppen sind da so aus deiner Sicht besonders im Fokus? Ja? Sind das jetzt irgendwie Trader, Miner oder Finfluencer, Coaches? Also warum so diese Gruppe eigentlich genau?
Ja, muss ich nochmal gerade sagen, ich bin natürlich als Privatperson hier und kann natürlich nicht so für die Finanzverwaltung sprechen, aber wenn ich jetzt quasi mir Gedanken dazu machen sollte, wo würde ich genauer hingucken als Betriebsprüfer oder als derjenige, der so eine Konzeptionierung macht, dann würde ich dahin gehen, wo Daten nachvollziehbar sind. Und Daten sind nachvollziehbar natürlich bei allen Leuten, die im Internet tätig sind. Und das sind ja meistens die Finanzfluencer oder die Coaches, die dann auf Instagram was posten, die sagen so, jetzt habe ich wieder das Auto aus meinen Tradings gehabt und das und das und das. Und das sind dann ja so Anhaltspunkte, wo du sagst, boah, ja, hier, ne, das ist jetzt für mich, das ist jetzt für mich greifbar, ne? Und deswegen würde ich mir, glaube ich, eher jemanden auspicken, wo ich über ganz einfache Mittel Daten und Informationen bekommen kann. Und das kann ich halt, wenn ich irgendwo ein Posting mache, wenn ich auf einer Homepage irgendwas protze oder sonst irgendwas mache. Das ist dann der Anhaltspunkt. Und so würde ich dann halt mein Sachverhalt vollständig bekommen. Und das kriegst du halt bei Influencern, bei Finanzfluencern, kriegst es gut hin. Je weniger online du bist, je mehr offline du bist, desto schwieriger wird es, glaube ich, meines Erachtens. Da bist du dann eher auf Kontrollmaterial angewiesen, auf Sammelauskunftsersuchen, die ja stattgefunden haben bei Influencern, auch bei den Kryptobörsen, was wir ja gehört haben. Also das ist dann wieder ein bisschen umständlicher, aber es ist halt alles möglich, ne? Alles gut zu prüfen, ja.
Ja, also ich glaube, gerade die sind... Ich glaube schon ganz gut, dass da mal genauer hingeschaut wird. Ja, gerade auch bei der, sagen wir mal, Business-Ethik, die der eine oder andere an den Tag legen, ja, was sie da quasi für Kurse nehmen und dann eigentlich nichts liefern. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut und soll natürlich auch den Privatinvestor auch schützen. Ja, also von daher ist das aus meiner Sicht ganz, ganz sinnvoll. Aber die Damen und Herren sind ja auch nicht ganz dumm. Die haben ja dann meistens sehr verstrickte Firmenkonstrukte, wenn man sich das dann genauer anschaut. Also nicht immer ganz einfach, da auch einen Angang zu finden, ja, bei der Thematik. Ja. Du hattest in einem deiner Artikel auf Tags and Bytes geschrieben, die ich mir angeschaut hatte, dass gerade auch NFTs total geldwäscheanfällig sind. Ich kenne es noch aus meiner Zeit. Damals bei Chainalysis, da habe ich tatsächlich mich um diesen Bereich Web3 gekümmert in Europa und hatte dann Kunden wie Adidas, NFT, Tiffany's und sowas. Also gerade die gesagt haben, hey, wir machen jetzt NFT-Kollektionen und nehmen Krypto an. Aber sie wussten natürlich nicht, woher kommen die Kryptogelder denn eigentlich, die wir hier so annehmen. Ja, sie waren sich dieser Challenge und dieser Herausforderung und diesem Risiko gar nicht bewusst. Und da haben wir denen bei weitergeholfen. Wir haben auch sowas gemacht wie zum Beispiel Analyse-Tools, um zu erkennen, wo wird noch mit deiner Brand NFT-Kollektion beworben. Ja, also, dass man auch dagegen vorgehen kann. Und da war auch deshalb immer NFT-Wash-Trading, so nennt es sich. Ein ganz, ganz großes. Kannst du da mal erklären, was da gemacht wird und was so typische Muster sind? um das mal nachzuziehen.
Ja, so das, was ich kenne halt, ist, ich habe einen NFT, der eigentlich wertlos ist, der wird dann aber für einen hohen Wert weiterverkauft. Und über diesen hohen Weiterverkaufswert wird dann halt dann das Geld dann einfach dann ja, irgendwo dann gewaschen, weil derjenige, der das Geld bekommt, der hat dann ja irgendwie diesen offiziellen Verkauf zu einem überhöhten Preis und kann dann letztendlich mit dem Geld arbeiten. Ja. Das ist so, wie ich es beurteilen kann, so der gängigste Fall. Natürlich kannst du auch so irgendwie Ketten haben, dass es dann irgendwie prozentual immer mehr ansteigt und dass du darüber dann irgendwen in der Kette, der das dann dann rauszieht, das Geld, das kann es auch sein. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da gesammelt hast oder was du da damals dann beim...
Sehr komplexe Fälle mit tausenden gefundeten Wallets, die immer wieder die ganze Zeit probieren, Kollektionen, also eigentlich eigen aufgelegte Kollektionen mit verschiedenen Wallets sozusagen zu kaufen und zu pushen nach oben und sie dann weiter zu verkaufen, um dann quasi eigentlich aus dem Nichts einen de facto Wert zu schaffen, einen Hype zu kreieren und dann weiter zu verkaufen. Also gab es ganz verschiedene Konstellationen, die wir dann dort analysiert hatten. Also auch krass, was da für Energie reingesteckt wird in das Ganze. Aber für mich ist auch immer so die Frage, klar, wenn ein NFT jetzt zum Beispiel $1,000 wert ist und ich es aber für jemand als mir mehr wert ist, für 250.000 abkaufe, wer sagt denn da an der Stelle, dass das gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt? Ja, ich meine, Leute kaufen auch Klurak-Karten, Pokémon-Karten für 500.000 Euro. Also wer sagt, dass da dieser Wert stimmt? Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach da zu definieren, oder? Oder gibt's da?
Das stimmt. Nee, da gibt's noch keinen Ansatz für. Habe ich aber auch gelesen, dass, ich weiß nicht, ob es die FIU ist oder ob es die BaFin ist. Ich meine, die BaFin ist es, dass die so eine Art Transparenzregister für NFTs haben wollen. Dass man halt sieht, dass es die und die Charge an NFTs. Das und das ist der Wert, was wir heutzutage auch schon durch händisches Nachgucken jetzt auf den einzelnen Plattformen nachvollziehen kannst, dass du dann halt nachvollziehen kannst, ja, hier ist vielleicht was nicht ganz in Ordnung oder ist in Ordnung. Ne? Das war mal eine Idee, aber ich weiß letztendlich halt auch nicht, ob sich das durchsetzen wird, weil im Moment, ja, in den letzten Tagen steigen die Nachfragen nach NFTs wieder. Wir hatten jetzt aber auch ein paar Wochen, ein paar Monate, wo die Werte total runtergegangen sind. Insgesamt vom Vergleich zu 2022, 2023 sind die NFTs teilweise ja nur noch ein Bruchteil wert.
Ja.
Da weiß ich nicht, ob da noch Energie reingesteckt wird. Aber das ist halt, und das ist eine gute Frage. Und das ist, glaube ich, in der Praxis dann auch schwer oder zeitintensiv, das nachzuweisen. Ne? War es jetzt wirklich ein Rembrandt-NFT, was wirklich werthaltig ist, oder was kein werthaltiges NFT? Und natürlich, wenn wir im Kunstbereich sind, da ist manchen ja doch was wert, um unbedingt diesen NFT zu haben. Und dann gibt man doch viel Geld dafür aus. Ne? Also es ist ein bisschen schwierig, eine Ermittlung. Wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist, das weiß ich jetzt aber nicht so mit Coins. Ne? Wenn du hier diese Meme-Coins hast, irgendwelche Shit-Coins, dass du da so künstlich den Kurs hochziehst und dann auscasht, das geht ja auch manchmal im Manipulationsbereich mit rein. Ja, das könnte auch so eher so vielleicht auch in den Geldwäschebereich mit reinziehen.
Ja, klassisch Pump and Dump. Ja.
Okay.
Lass uns nochmal über das ganze Thema DAG 8 und CAF sprechen für die Leute, die das jetzt noch nicht komplett physisch verstanden haben. Was ist das und was soll das jetzt grundsätzlich lösen und wie hilft das und wem?
Das ist eine sehr gute Frage. Nach meinem Verständnis ist es halt einfach, dass Transaktionen, die jetzt in Europa, sage ich jetzt mal, mit oder auch Drittlandbörsen oder Exchanges, Intermediäre, die dort Leistungen anbieten und da Europäer von Gebrauch nehmen, dass man da eine Einheitlichkeit der Besteuerung grundsätzlich erlangen kann. Dass man halt die Transaktionen, die dort durchgeführt werden, über Plattformen, Börsen, wie auch immer, dass die nachvollziehbar gemacht werden und dass ich da dann halt jedem einzelnen Nutzer, jedem einzelnen Trader das Volumen nachreichen kann oder dass man das transparent aufgezeichnet hat. Das ist der große Vorteil. So wie du eben schon gesagt hast, da ist eine Börse dabei, die ist pleite gegangen, die ist gehackt worden, die Daten sind weg. Das wirst du künftig nicht mehr haben. Das Problem wird aber gleichwohl noch vorhanden sein, dass die Bewertung der Transaktion, die du gemacht hast, das wird immer noch das große Fragezeichen sein. Ist es jetzt wirklich jemand, der vielleicht, weil du hast in Deutschland vielleicht eine andere steuerrechtliche Behandlung als in Österreich oder als in England oder sonst irgendwo. Also Von daher die Aufzeichnung, die wird, glaube ich, gut sein. Ja, alles, was über solche Plattformen funktionieren wird, Tausch Fiat in Krypto, Krypto zu Fiat, Tausch Krypto unterschiedlichster Arten, das wird alles nachgehalten. Oder aber auch, ich kriege Waren oder Dienstleistungen für Kryptowerte, auch das wird nachgehalten. Das wird dann für 2026 erstmalig 2027 dem Bundeszentralamt für Steuern zur Verfügung gestellt und dann an die Landesfinanzämter verteilt. Das wird gut und das wird transparent sein und da werden wir, glaube ich, einen Benefit haben. Aber alles andere, was halt nicht über diese Plattform läuft an Transaktionen, das wird man nach wie vor nicht haben. Ne? Also wenn ich jetzt mein Bitcoin-Mining habe, wo ich dann ja meinen Miner habe und dann die Transaktion oder die Dienstleistung des Minens stelle ich ja den Smart Contract zur Verfügung und der Smart Contract spuckt meine Rewards aus.
Ja.
Dann habe ich da ja auch keine Plattform, keine Börse, sonst irgendwas dazwischen. Also auch das wird weiterhin pseudonymisiert stattfinden. Da wird dann nicht irgendjemand dann eine Mitteilung für mich, für mein Bitcoin-Mining oder sonst irgendwas machen.
Ja, also wenn man hat die Hardware und die Energiekosten irgendwo probiert anzusetzen.
Genau, kommt ja auch schon mal vor, ne?
Ja, genau, richtig. Da habt ihr jemand, der wäre ganz schlau und dann gibt er aber den Rest nicht an, ja?
Ja, genau. Ja. Kommt auch häufiger vor.
Ja, total. Ich habe tatsächlich gelesen, also 48 Länder werden quasi die Kryptotransaktionsinformationen und Daten miteinander austauschen via GARC in 2027. Also das heißt, es geht nicht nur um Exchanges, die jetzt in Deutschland sind, sondern es wird quasi von allen europäischen und MiCA-lizenzierten Exchanges der Austausch stattfinden und nicht nur in Europa, sondern auch teilweise weltweit. Und es wird so sein, dass tatsächlich sich in 2028 oder bis 2028 27 weitere Jurisdictions anschließen werden, also weitere Länder und sogar bis 2029 auch die USA. So, also das heißt, wie umfangreich und weitreichend das Ganze ist und wie krass miteinander verwoben dann dieser internationale Informationsaustausch zwischen den einzelnen Ländern, ja, also da dann zu sagen, okay, ich bin jetzt so schlau und probiere das System zu dribbeln. Ich gehe jetzt einfach in ein Land, wo das nicht lizenziert ist. Okay, ja, good luck. Ja, dann probier das gerne. Aber dass man so viel Aufwand betreibt, um das so zu verschleiern, das geht ja schon fast ins Kriminelle. Ja, also ich glaube einfach, es ist wichtig, macht euren Job, macht eure Kryptosteuer, seid da sauber und schlaft entspannt. Ja, also ich glaube,
das kann man den Hörern auch nur empfehlen. Seht zu, dass die Transaktionen passen. Und natürlich, man liest, wenn man sich die BMF-Schreiben dazu anguckt, man muss so viel mitwirken, als teilweise Auslandssachverhalte sind, weil die Exchange irgendwo in Österreich oder sonst irgendwo sitzt. Oder Matthias Steger hatte ich jetzt gesehen, der hatte dann zu Silvester, hat er noch gesagt, so, und jetzt macht schön eure Screenshots, damit ihr dann eure Wallets nachweisen könnt, wie der Bestand zum 31.12. ist. Ja, auch all das gehört natürlich auch mit dazu, ne? Aber ja. Ist wichtig, dass man irgendwo dieses Game mitspielt, nicht so wie vor 5, 6, 7 Jahren, wo man gesagt hat, ja, nee, findet nie einer raus, dass ich da mit Kryptos was mache. Ich glaube, die Finanzverwaltung, aber auch die Finanzaufsicht hat erkannt, dass da mit viel Schmu betrieben werden kann und es muss regulatorisch sein, irgendwo ein Stückchen weit. Und das bekommt man darüber, glaube ich, ganz gut hin. Und wenn du schon mal selbst deine Transaktion aufbereitet hast, ohne jetzt explizite Software dafür zu benutzen, es ist ja schon schwierig, einfach so diese langen Spalten dann auch wirklich übersichtlich zu gestalten. Macht keinen Spaß, ne?
Also das zu lesen. Denkst du, Profi, dann gerne. Aber wenn du das nicht bist, dann macht es keinen Spaß. Die Daten sind auch nicht einheitlich. Jede Exchange hat wieder ein anderes Reporting. Da ist keine Datenharmonisierung da. Also das macht echt null Laune, ja.
Ja, und da werden wir halt auch eine einheitliche Granularität bekommen. Also die Datenstämme, die werden hoffentlich, man kann es erst beurteilen, wenn man sie dann auch sieht, dass man dann wirklich einen einheitlichen Datenstamm hat und damit dann selbst als Steuerpflichtiger auch genau weiß, ah ja, das sind meine Trades gewesen und die muss ich dann halt entsprechend packen. Und eine große Sache, du hast eben ja auch gesagt, die in der Praxis auch gar nicht so bekannt ist immer, finde ich, alle Welt geht davon, oder die Softwareanbieter gehen davon aus, dass man Krypto-Trades im Privatvermögen macht. Ja, und deswegen hast du bei jedem Steuerreport, den du eigentlich bekommst, hast du immer die Spekulationsfrist, dieses eine Jahr, hast du immer so als Ausgangsgrundlage da drin, ne? Was ist eingekauft, was ist verkauft worden? Aber du hast eben die GmbH angesprochen. Wenn die GmbH oder wenn der Influencer oder der Trader eine GmbH hat und über die GmbH tradet, hat er Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
Genau,
und, ja. Und dann ist diese Aufzeichnung, die dann über die Software gemacht wird, schon wieder eigentlich für die Tonne. Ne? Du musst alles händisch aufbereiten, händisch nachvollziehen und da gibt es auch schon erste Softwarelösungen, die dann wirklich dann auch eine Finanzbuchhaltung das dann überführen könnten. Ja. Da ist halt wichtig, sich einfach auch damit zu beschäftigen, dass man das auf dem Schirm hat, je nachdem, welche Einkunftsart ich habe, dass dann die Aufzeichnungen und die Reports dann auch passend sind.
Ja, ist tatsächlich, gibt es schon Anbieter dafür. Einer meiner Ex-Projekte, für die ich gearbeitet habe, Trust Finance aus Israel, die sind da seit 2-3 Jahren dran und wurden tatsächlich jetzt, wenn wir aufzeichnen, ist es quasi gestern gewesen, wurde an Fireblocks verkauft, großen quasi professionellen Custodian und die haben das für 130 Millionen innerhalb von 3 Jahren jetzt verkauft und die machen genau das, dass sie Unternehmen die Möglichkeit bieten, wenn sie mit Krypto handeln, klassisch P&L zu machen, also Profit-Loss-Übersicht, Staking-Rewards sauber zu tracken, um halt dann ihre Buchhaltung sauber zu haben. Ja, das auch in Richtung ERP-Systeme zu überführen, das ist genau deren Steckenpferd, also B2B-Krypto für Foundations etc. pp., auch für große Börsen dann letzten Endes. Und das war deren Steckenpferd, ja, genau. Also da gibt's Spezialanbieter, aber die hat der sagen wir mal, reine Retailer und Privatinvestor jetzt nicht so auf dem Schirm.
Mhm. Ja, und für die Unternehmen ist natürlich wichtig, weil die wollen ja auch alle Compliance haben. Ne? Also du willst ja eigentlich auch Tax-Compliance haben und dann musst du halt auch eine funktionale Software einfach dafür haben. Ne? Stichwort GOBD, muss also GOBD-konform aufgezeichnet werden.
Genau.
Mit Datenzugriffen, mit Archivierung und, genau. Ne? Also
das ist so das Einzige, was ich aus meiner Banklehre noch mitgenommen habe, nicht mit Bleistift, ne? GOBD.
Ja, genau. Ja, genau.
lass uns das Ganze so ein bisschen abrunden. Was würdest du so sagen? Was ist so der Minimalstandard, wenn du ihn definieren würdest? Was sind so die 5 Dinge, die jeder dokumentieren sollte, damit er ruhig schlafen kann?
Ich glaube, einmal im Jahr sollte er nachweisen können, dass er Inhaber seiner Wallet ist. Mhm. Ja, irgendwie Geld hin und her transferieren, das sollte man nachweisen können. Dann sollte ich mich auskennen mit dem, was ich tue, nicht einfach so eine Transaktion bestätigen. Ich sollte die Sachen meistens nie am Handy machen, sondern eher am Laptop, weil dann kann ich auch ein bisschen mehr sehen. Dann kann ich vielleicht auch sehen, ist es ein Scam-Smart Contract, ein Phishing-Smart Contract oder sonstigen. Also sich einfach auch mit der Datensicherheit selbst zu befassen und zu beschäftigen, finde ich elementar. Und ja, natürlich, wenn ich mit Krypto trade, daraus Einkünfte habe, dann sollte ich das auch mal in der Steuererklärung angeben. Und einfach versuchen, das, was ich mache, auch zu verstehen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, weil das ist das A und O, ne? Dass ich Blockchain-Technologie verstehe, dass ich verstehe, was bestätige ich jetzt mit einer Transaktion und wie schlägt sich das Ganze durch, wie wirkt das Ganze. Also das sollte man auf jeden Fall wissen. Und natürlich immer ein glückliches Händchen bei den Trades.
Das wünschen wir natürlich jedem. Aber ja, es ist natürlich nicht immer gegeben. Aber was würdest du sagen, auch so regelmäßiger Datenexport von Exchanges, auf denen ich handle oder Wallets etc., dass man das irgendwie auch nachhalten kann, auch wenn man was passiert so oder?
Auch natürlich, ne, weil es geht immer zu Lasten des Steuerpflichtigen, zu Lasten von mir, wenn ich meine Datentransaktionen nicht nachhalten kann. Und ja. Je auch für die vergangenen Jahre, je besser meine Datenqualität ist und meine eigenen Daten durch Datensicherung und die nicht nur einmal im Jahr und dann auch nicht nur auf Festplatte, sondern vielleicht auf 2 Festplatten oder auf 2 USB-Sticks, kann immer mal was verloren gehen oder mitgewaschen werden, USB-Stick und schon sind die Daten nicht mehr brauchbar. Ne? Also das ist immer wichtig natürlich, ja klar.
Machen wir eine schnelle Abschlussfragerunde. Wir hatten es eben schon das Thema so, aber Krypto ist anonym, Mythos oder Realität?
Mythos.
Genau, ganz klar. Sehr gut. Self-Custody, riskanter oder nur verantwortungsintensiver? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen verantwortungsintensiver.
Ja, okay. Größte Red Flag Verhalten aus deiner Sicht von Behörden?
Nichts oder erklären.
Nichts erklären? Okay. Sehr gut. Eine Sache, die jeder Anfänger heute sofort ändern sollte?
Datensicherung.
Sehr gut, sehr gut. NFTs, eher Kunstmarkt 2.0 oder Geldwäschemagnet?
Ich hoffe Kunstmarkt 2.0.
Okay. Decentralized Exchanges, Zukunft oder Ermittlungschallenge?
Zukunft.
Zukunft, okay. Und DAG 8, gut für den Markt oder Innovationsbremse?
Beides. Ich würde mir da einfach wünschen, dass wir auf Landesebene die BMF-Schreiben, die wir haben, dass sie ausführlicher sind, dass die praxistauglicher sind. Wir haben bisher nicht NFTs explizit drin, wir haben bisher nicht die Umsatzsteuer drin. Das sind Dinge, die braucht die Praxis, finde ich. Und auch es sind so viele Beispiele, ich will es jetzt nicht hier verzögern, aber es sind doch einige Dinge, die in der Praxis optimaler laufen könnten, gerade bei dem BMF-Schreiben, und da muss man, glaube ich, nochmal nachjustieren.
Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind knapp bei einer Stunde angekommen. Ich weiß, du hast gleich noch einen Anschlusstermin, deswegen will ich es nicht allzu lang hinauszögern. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Danke dir.
Wo die Leute Lust haben, sich mit dir zu connecten oder mehr von dir zu erfahren oder über deine Inhalte, wo finden dich die Leute?
Auf jeden Fall bei LinkedIn bin ich zu finden mit meinem Klarnamen. Dann bei Text and Bytes, hast du eben schon gesagt, da blogge ich ganz gerne. Und dann habe ich einen eigenen Blog, den Textech-Blog, in den letzten Jahren zunehmend Blockchain-Technologie-Themen. Schaut da gerne vorbei.
Ja, sehr gerne. Linken wir euch in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt zu der Folge, schickt es mir gerne an info@cryptonerds.com. Kommentiert es gerne auch unter unserem Podcast. Und ja, lasst uns gerne Bewertungen da, folgt dem Podcast und teilt es mit Freunden. Denn ich glaube, umso mehr Leute genau über das Thema Bescheid wissen, umso mehr Leute können in Zukunft, wenn sie in Krypto investieren, ruhiger schlafen und haben keine Steuerprobleme und sind des Finanzbeamten bester Liebling. Ja, also von daher macht das. Teilt das, und erstmal, Gregor, vielen, vielen Dank, dass du...
Ja, danke dir, Erik.
Dir alles
Gute. Hat Spaß gemacht.
Und wir hören uns. Danke, ebenso.
Bis bald, mach's gut.
Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.